Herzlich willkommen zu Live Talks, dem Podcast der Alpha. Heute ist Freitag, der 26. Mai 2023. Das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Pfingsten ist so ein etwas merkwürdiges Fest. Eines der drei zweitägigen Feste hierzulande, was seine Bedeutung unterstreicht. Aber keins, an das man solche Traditionen geknüpft hat wie an Ostern oder gar Weihnachten. Vielleicht liegt es daran, dass der Heilige Geist einfach etwas schwieriger zu greifen ist als ein kleines Kind, das in der Krippe liegt, oder als ein Mann, der nach dem Drama der Kreuzigung aufersteht und so den Tod besiegt. Aber so manches Mal, wenn ich mich vor die Herausforderungen unserer Zeit gestellt sehe, fällt mir diese Truppe verlassener Anhänger Jesu ein, die sich damals regelmäßig in Jerusalem in einem bestimmten Gebäude traf und die irgendwie versuchte, die Sache Jesu weiterzutragen. Die Wahl des Matthias als Nachfolger des Verräters Judas, das war ein solcher Schritt in die richtige Richtung. Aber offensichtlich fehlte noch die Vorstellung davon, wie es denn jetzt konkret ohne Jesus weitergehen sollte. An öffentliches Auftreten und die Art und Weise, wie das aussehen sollte, hatte wohl noch niemand so recht gedacht. Das änderte sich dann schlagartig mit dem Pfingstereignis. Der Heilige Geist, der da auf die Jünger herabkam, das ist der Geist der Veränderung. Von seiner göttlichen Kraft beflügelt, konnten die Jünger Jesu ihre bahnbrechende, weltverändernde Botschaft verkünden und sie konnten so innerhalb weniger Jahrzehnte blühende christliche Gemeinden im gesamten Mittelmeerraum gründen. Diese Jünger waren völlig unbeirrt in ihrer Überzeugung, genau das zu tun, was für die Welt das Richtige ist. Und sie waren bereit, dafür alles aufzugeben, was ihr Leben bis dahin gemütlich und angenehm gemacht hatte. Machen wir uns mal nichts vor, das Umherreisen im Mittelmeerraum zur damaligen Zeit, das war beschwerlich und gefährlich. Wer heute die Gesellschaft radikal verändern will, der geht in der Regel etwas anders vor. Sehr schön zu sehen ist das im Moment an den Klimaklebern der letzten Generation. Offensichtlich wurde hier erst einmal sehr, sehr gründlich Fundraising betrieben. Millionenbeträge liegen auf ihren Konten. Und weil sie so viel Geld haben, verfügen sie auch über eine Infrastruktur, die ihnen das Lahmlegen der Innenstädte einfach macht. Sie können sich Autos mieten, Laptops und Handys nutzen, Anwälte bezahlen, Pressekonferenzen organisieren und dann natürlich auch zur Erholung in den Strandurlaub nach Thailand fliegen. Hier wird Geld und Sympathie im großen Stil verbrannt. Unsere Sache und Vorgehensweise ist das nicht. Wir haben diese immensen finanziellen Mittel nicht. Aber wir sind Feuer und Flamme für unsere wichtigen Themen. Wir sehen, wie notwendig es ist, immer wieder an das Recht auf Leben aller Menschen zu mahnen. Im letzten Podcast haben wir im ersten Teil des Vortrags zur Frage Recht auf Leben oder Recht auf Selbstbestimmung über das christliche Konzept der Menschenwürde und auch über das Menschenwürde-Konzept Kants gesprochen. Und dann haben wir überlegt, inwieweit das Bundesverfassungsgericht diesen Konzepten noch treu ist. Im zweiten Teil heute schauen wir uns nun an, welche Folgen es für die Gesellschaft hat, wenn die Autonomie, die Selbstbestimmung zur Kategorie wird, die dem Menschen Würde verleiht. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht also ziemlich deutlich gesagt, die persönliche Autonomie des Menschen ist Ausdruck seiner Würde und die Selbsttötung ist schon mal erst recht Ausdruck der Autonomie und Selbstbestimmtheit des Menschen und deswegen muss das ermöglicht werden. Auf der anderen Seite hat der Staat einen Schutzauftrag. Der Staat ist verpflichtet, per Verfassung das Leben des Menschen zu schützen. Und das widerspricht sich jetzt natürlich. Eigentlich müsste der Staat sorgen dafür, dass hier eine gewisse Balance entsteht. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt eben ganz klar, das Leben darfst du nicht gegen den Willen des Menschen schützen. Natürlich ist das von der Logik her so ein bisschen problematisch. Denn das allererste Recht eines jeden Menschen ist das Recht auf Leben. Und wenn das Lebensrecht nicht geschützt wird, dann kann der Mensch auch nicht autonom handeln.
Und da beißt sich schon so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Deswegen, wie gesagt, ist es Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass ein bisschen Balance in diese Geschichte kommt. Jetzt möchte ich gerne mal schauen, was das Bundesverfassungsgericht mit dieser Auffassung der Menschenwürde, die sich also manifestiert in der Autonomie des Menschen, wo es sich eigentlich historisch gesehen von verabschiedet hat. Dass das jetzt nicht mehr das christliche Menschenbild ist, ist, glaube ich, klar geworden. Aber es ist auch nicht mehr das Menschenbild oder das Konzept der Menschenwürde der Aufklärung. Immanuel Kant sagt, die Menschenwürde manifestiert sich darin, dass der Mensch die Fähigkeit zu vernünftigem und moralischem Handeln besitzt. Und daraus leitet er eben den unvergleichlichen Wert oder eben die Würde eines Menschen ab. Daraus ergibt sich ein Verbot der Instrumentalisierung, Verzweckung und Tötung, so wie das auch beim christlichen Menschenbild der Fall ist. Und auch Kant sagt, die Begabung zur Vernunft ist dem Menschen immanent, die wird ihm nicht zugesprochen und deswegen kann sie ihm auch nicht abgesprochen werden, diese Würde, die sich daraus ergibt. Andererseits sagt Kant auch, er spricht ja hier von vernünftigem und moralischem Handeln, diese Würde, diese Vernunft ist eingebettet in ein Sittengesetz. Und da steckt in dem Wort Handeln drin. Denn handeln kann ich nur, wenn ich ein Objekt habe, an dem ich handle. Eine Handlung kann moralisch oder unmoralisch sein, wenn ich sie an jemand anderem vollziehe. Diebstahl, Mord, Ehebruch, Lügen, Verletzungen, das alles passiert an jemand anderem. Und innerhalb dieses Beziehungsgeflechtes geht es also darum, vernünftig und moralisch vertretbar so zu handeln, dass der Mensch in dieser Gesellschaft mit dem Sittengesetz, das er sich gibt und das er dann eben auch befolgt, erfolgreich leben kann. Das kommt übrigens, habe ich ja auch schon gesagt, bei Genesis zum Ausdruck, dass eben der Mensch in einem Beziehungsgeflecht steht. Wir haben also jetzt das Bundesverfassungsgericht, das sagt, die autonome Selbstbestimmung bedeutet, den eigenen selbstgesetzten Maßstäben zu folgen. Kant sagt, man soll den Maßstäben folgen, die das Sittengesetz uns gibt, die im Sinne des Sittengesetzes sind, die also uns ermöglichen, vernünftig miteinander zu leben, so dass niemand zu Schade kommt. Handle stets so, dass du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist sozusagen dieser kantische Imperativ. Und dazu gehört natürlich auch die Selbsttötung. Die schließt sich damit eigentlich aus. Tötung ist kein Teil oder kein Bestandteil eines vernünftigen und moralischen Handelns. Ja, und die Christen sagen einfach, mehr den Dekalog, da steht eigentlich alles drin, du sollst nicht töten. Die Maßstäbe macht im Christentum, setzt Gott mit den 10 Geboten, mit den weiteren beiden Geboten, die wir im Neuen Testament dazu bekommen haben. Und dann ist das eine klare Sache. Wir haben also auf der einen Seite die Idee, dass Würde und Vernunft oder dass vernünftiges Handeln und moralisches Handeln wichtig sind für die Würde des Menschen. Und auf der anderen Seite die Aussage, dass es die Autonomie und die Selbstbestimmung ist, die dem Menschen die Würde verleiht. Dann stellt sich allerdings natürlich auch die Frage, wenn Autonomie und Selbstbestimmung die Manifestation der menschlichen Würde sind, wie viel Menschenwürde hat dann ein Mensch, der nicht selbstbestimmt und autonom handeln kann? Der also nicht autonom ist. Und wer ist eigentlich autonom? Also aus diesen Fragen ergeben sich dann ein paar Konsequenzen mit ein bisschen gesellschaftlichem Sprengstoff. Ich möchte einmal kurz die Frage dann eben in den Raum stellen, ob das, was das Bundesverfassungsgericht hier sagt über Selbstbestimmungsrecht und Autonomie realistisch ist. Realistisch bedeutet, es ist real, das heißt an der Wirklichkeit orientiert. Und diese Wirklichkeit erfasse ich mit der Vernunft. Dafür ist sie da. Und wenn ich die Vernunft ausschließe aus diesem Konzept, dann schließe ich damit auch die Wirklichkeit aus. Denn die Wirklichkeit erfasse ich ja mit der Vernunft. Wenn ich also die Vernunft ausschließe und auch die Realität, die Wirklichkeit, an die ja grundlegend ist, dann bleibt nur noch das Wollen übrig. Das beherrscht dann das Tun. Und dann kann ich, dann heißt es schließlich, das, was ich will, das wird gemacht. Ob das vernünftig ist oder ob sich das an der Wirklichkeit orientiert, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es muss mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben. Ausschließlich das Wollen prägt dieses, prägt das Handeln, wenn ich die Vernunft ausschließe. Die zweite Frage ist, wie autonom sind wir eigentlich? Und was ist mit den Menschen, die gar keine Autonomie mehr haben oder nur noch sehr wenig Autonomie? Ich habe hier jetzt oben ein Bild von Stephen Hawking ausgewählt, der wirklich sehr wenig autonom unterwegs war und für sein Leben und die Kommunikation auf andere Menschen und aufs Hilfsmittel in hohem Maße angewiesen gewesen ist. Ich glaube, es gäbe wenige Menschen, die sagen würden, ja, der hatte auch keine Würde, bloß weil er keine Autonomie hat. Wenn wir über Autonomie reden, merken wir, dass wir selber verhältnismäßig wenig autonom sind, vor allem was unseren Körper betrifft. Ich glaube, es gibt keinen von Ihnen, der autonom beschließen könnte, ich niese jetzt nicht. Nicht mal das können wir. Wir können keine Krankheiten heilen. Wir können zwar sagen, ich nehme jetzt diese Pillen, ich schlucke die, oder wir können uns operieren lassen, aber wir können nicht autonom bestimmen, dass das dann auch funktioniert. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Das entscheidet unser Körper ohne uns, ohne unser Zutun. Und wer von Ihnen schon mal schwanger war, der weiß, dass Autonomie sowieso in dem Moment vorbei ist, wo man schwanger ist. In dem Moment hat man quasi ein zusätzliches Organ, das man versorgen muss und behütet und beschützt und betüdelt. Und dieses zusätzliche Organ wird man Zeit seines Lebens nicht mehr los. Also auch wenn die Kinder nicht mehr in dem Alter sind, in dem sie auf dem Schoß sitzen und einem in die Computertasten hauen, sondern deutlich älter, bleibt man als Eltern in einer engen Beziehung zu diesen Kindern, die einem die Autonomie nimmt. Jeder, der Kinder oder Enkelkinder hat, weiß, wie oft er schon Pläne, die er gemacht hat, umgeschmissen hat, weil ein Notruf des Kindes kam. Jeder von uns weiß, auf was er alles schon verzichtet hat, weil das Kind krank geworden ist. Autonomie ist dann rum, gibt's nicht mehr. Also weder die persönliche Autonomie in unserer Entscheidung ist tatsächlich vorhanden, noch die Autonomie, was den eigenen Körper betrifft. Und wie wenig Autonomie wir sind und wie schnell uns vollständige körperliche Autonomie genommen werden kann, staatlicherseits, das haben wir gesehen bei der Diskussion um die Einführung einer verpflichtenden Impfung gegen das Coronavirus. Da war das Argument, dass ich ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung habe, nicht mehr existent und wurde ausgehebelt mit dem Recht anderer, nicht krank zu werden. Inwieweit das überhaupt tragfähig war, weiß ich nicht. Der Bundestag hat sich ja letztendlich auch dagegen ausgesprochen, aber die einrichtungsbezogene Impfpflicht zumindest eingeführt. Also angemessen und realistisch ist dieser Anspruch nicht. Wenn man sagt, die Autonomie ist der Maßstab dafür, dass Menschen Würde haben, dann haben Menschen wie Stephen Hawking, dann haben Mütter schlechte Karten, weil dann sind sie keine autonomen Wesen und dann haben sie keine Würde. Und natürlich, wenn wir gleichzeitig sehen, dass der Staat diesen Autonomiebegriff so absolut setzt und nicht willens ist, ihn auszubalancieren mit dem Schutz des Lebens, zu dem er auch verpflichtet ist, kommen wir ganz schnell zu der Frage, bei einem nicht autonomen Menschen, ist das noch ein Mensch mit Würde oder kann der weg? Und dann sind wir natürlich an dem Punkt, wo wir sagen, nö, brauchen wir nicht mehr. Gerade im Bereich Suizid wird es auch für Rettungsdienstpersonal schwierig, die ja dann, wenn dieser Autonomiebegriff so absolut gesetzt wird, vor einem furchtbaren Dilemma stehen, wenn sie zu einem Patienten kommen, der versucht hat, sich mit einer Überdosis beispielsweise zu suizidieren. Aufgrund ihrer Ausbildung und ihres medizinischen Ethos sind sie verpflichtet, den Magen auszupumpen und eine Infusion anzuhängen und ihn in die Klinik zu bringen. oder dafür zu sorgen, dass eben dort der Magen ausgepumpt wird. Aber sie greifen damit natürlich in die Autonomie des Patienten ein. Der wollte sich ja töten. Müssten sie ihn da nicht eigentlich liegen lassen? Und dann fragen wir uns, was macht das mit den Angehörigen? Die finden jemanden, der hat die Tabletten geschluckt, der lebt noch. Dann kommt mit der Tütata der Rettungswagen und der Notarzt und dann sagen die, ja, der wollte das doch. Und dann ziehen die wieder ab. Das sind Verwerfungen. Ich glaube, die hat das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Jetzt gehen wir mal in den Bereich Recht auf Leben und Recht auf Selbstbestimmung. Und da möchte ich ganz gerne ganz konkret diese beiden Begriffe Ausschluss des Willens und Ausschluss der Vernunft thematisieren. Wenn die Vernunft nicht mehr Leitschnur, nicht mehr Richtschnur des Handelns ist, wenn die Autonomie darüber gestellt wird, über die Vernunft, wenn die Würde sich nicht mehr an der Vernunft des Menschen manifestiert, sondern nur noch an seiner Autonomie, dann haben wir sehr schnell Ratiophobe, also Menschen um uns herum, die Vernunft gar nicht mehr wollen, für die Vernunft, die Ratio, also sozusagen ein Feindbild ist, weil sie sich logischen Argumenten und wissenschaftlichen Fakten gar nicht mehr erschließen wollen. Denn das würde ja ihrer Autonomie, ihrer eigenen Entscheidung diametral entgegenstehen. Und dann heißt es, ja, für mich ist das aber was anderes. Für mich ist das kein Mensch, sondern Leibesfrucht, das sagt beispielsweise Christina Hähnel. Das ist so ein Begriff, von dem ich gar nicht gedacht habe, dass man den heute noch nutzen kann, aber gut. Oder man spricht von Zellhaufen. In völliger Ignoranz der Tatsache, dass wir alle Zellhaufen sind, jeder von uns ist nichts anderes als ein Zellhaufen in unterschiedlicher Ausprägung halt. Oder man geht so weit und spricht ganz entmenschlichend von einem Parasiten, auch das habe ich schon gehört und gesehen auf Plakaten in den USA. Und wenn man dann eben auf diese Art und Weise neue Begriffe dafür wählt, was ein Mensch ist, dann kann man diesen Menschen natürlich seinem Willen unterwerfen. Denn wie gesagt, wenn der Wille des Menschen die letzte Richtschnur ist, dann gilt natürlich auch der Satz, warum sollte denn mein Vergnügen weniger wichtig sein als dein Schmerz? Was hindert mich daran, dir Schmerz zuzufügen, wenn es mir Spaß macht? Denn die Moral habe ich ja auch ausgeklammert. Auch die Moral, haben wir ja gesehen, spielt keine Rolle. Die moralischen Entscheidungen, die bei Kant die Grundlage auch der Menschenwürde sind. Da sind wir dann eben sehr schnell beim Marquis de Sade und dem Begriff des Sadismus. Ja, diese Rechtsauffassung und auch diese Ausschaltung des Vernunftsgedankens, die macht sich unsere Regierung im Moment so ein bisschen zu eigen, wenn sie sagt, wir möchten gerne den Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch entlassen. Der 218 ist im Strafgesetzbuch in den Kontext von Paragraphen eingebettet, in denen Tötungsdelikte behandelt werden. Also das ist der Strafrechtsbereich Delikte gegen das menschliche Leben oder Verstöße gegen das menschliche Leben. Wenn ich nun den 218, der den Schwangerschaftsabbruch behandelt, rauslöse aus dem Strafgesetzbuch, dann nehme ich ihn raus aus genau diesem Kontext und sage, es gibt Menschen, die kann man töten, das regeln wir im Strafgesetzbuch, das regeln wir nicht mehr im Strafgesetzbuch und es gibt andere, die darf man nicht töten und die bleiben im Strafgesetzbuch drin. Mit anderen Worten, wir haben dann wieder staatlicherseits verordnet zwei Klassen Menschen in Deutschland. Die einen, die ein Recht auf Leben haben, und die anderen, denen das Recht auf Leben abgesprochen wird. Denn wir haben ja gesehen, das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach geurteilt, auch der ganz kleine Embryo ist bereits ein Mensch. Es gibt in der Naturwissenschaft überhaupt gar keine Diskussion darüber, dass das ein Mensch ist. Aber unsere Regierung würde dann eben sagen, ja, kann sein, dass das ein Mensch ist, aber irgendwie einer, den man töten kann. Und deswegen 218 raus aus dem Strafgesetzbuch. Das ist alles natürlich schwer in der Realität so ohne weiteres umzusetzen, wenn man nicht die Ärzte auf seiner Seite hat. Denn die Ärzte sind diejenigen, die als allererstes antreten, Menschenleben zu retten und Menschen zu heilen. Und darum ist es auch so wichtig, herzugehen und zu sagen, wir müssen die Ärzte gewinnen für dieses Projekt Abtreibung. Darum müssen Abtreibungen Teil ärztlicher Fort- und Weiterbildung werden und brauchen wir flächendeckende Versorgung mit Abtreibungseinrichtungen und natürlich auch eine Abtreibung ohne Fristensetzung. Einerseits die Ärzte gewinnen für dieses Projekt und andererseits die gesellschaftliche Akzeptanz maximal erhöhen. Dafür ist vor allem der letzte Punkt wichtig, denn wenn ich keine Fristen mehr setze, dann habe ich ja im Grunde genommen dafür gesorgt, dass dieser Gedanke, jemand entscheidet autonom darüber, ob er einen anderen töten darf oder nicht, in letzter Konsequenz auch zu Ende gedacht wird. Warum sollte ich eine Frist setzen bei einem Menschen von 12 Wochen oder von 20 Wochen oder von 40 Wochen, wenn die Autonomie der Mutter dagegen steht? Die gehört das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Konkret bedeutet das, wenn wir den ersten Punkt nehmen, Abtreibung als Teil des Medizinstudiums und dann eben auch der ärztlichen Fort- und Weiterbildung, dass das der erste chirurgische und der einzige chirurgische Eingriff wäre, der im Studium verpflichtend gelernt wird oder gelehrt wird. Und das wäre medizinisch keine Verbesserung für die allermeisten Menschen und auch keine Verbesserung für die Frauen. Diese Eingriffe, solche chirurgischen oder medizinischen Spezialeingriffe, Facharzteingriffe, werden deswegen in der Facharztausbildung vermittelt und nicht mal eben en passant im Studium, weil der Eingriff selber nicht so kompliziert und schwierig ist, wohl aber das Komplikationsmanagement. Wenn mein Mann sich Mühe geben würde, der ist Chirurg, dann würde er vermutlich jedem von Ihnen einen Leistenbruch, eine Operation an der Leistenhernie beibringen können. Ein kleiner Schnitt, den Leistenbruch versorgt mit einem Patch, mit einem Mesh, was man draufsetzt, einem Netz, wieder zunähen, alles gut. Eine Operation von 10 bis 15 Minuten. Technisch ist das nicht aufwendig. Problematisch wird es, wenn man einen Menschen vor sich hat, bei dem die Anatomie anders ist. Und das gibt's. Wir Menschen kommen ja nicht von der Stange. Problematisch ist es, wenn der Mensch irgendwelche Medikamente nimmt, die beispielsweise die Blutgerinnung dämmen, wenn er andere Vorerkrankungen hat. Und dieses Komplikationsmanagement, das muss man in der Facharztausbildung erlernen. Wenn das nicht erlernt wird, heißt das schlicht und ergreifend mehr Komplikationen und schlimmere Komplikationen und mit Sicherheit auch den einen oder anderen Toten. Ähnlich problematisch ist die flächendeckende Versorgung mit Abtreibungseinrichtungen, weil das einfach dazu führen wird, dass es weniger Krankenhäuser geben wird insgesamt. Denn für alle katholischen Krankenhäuser, auch für katholische Ärzte, für christliche Ärzte, für alle die sich dem Leben verpflichtet fühlen, heißt das, mache ich nicht, bieten wir nicht an. Und in dem Moment, in dem Krankenhäuser beispielsweise gezwungen werden, Abtreibungen anzubieten, werden Sie sagen, das lasse ich, da machen wir unsere Gynäkologie zu. Das heißt, dann gibt es weniger geburtshilfliche Einrichtungen in Deutschland. Und wir haben heute schon nur noch 640, 670 Kreissäle bei über 700.000 Geburten im Jahr. Nur mal als Vergleich, wir haben 1.100 gemeldete Abtreibungsstellen bei 100.000 Abtreibungen. Also wenn man diese Zahlen sieht, dann stellt man fest, wir haben eigentlich eine deutliche Überversorgung mit Abtreibungseinrichtungen in Relation zu den geburtshilflichen Einrichtungen, vor allem weil eine Geburt eben nicht eine Viertelstunde dauert, sondern sich über Stunden hinzieht. Was eine Abtreibung ohne Fristensetzung bedeutet, brauche ich Ihnen, die sich mit den Bildern von Kindern, vom vorgeburtlichen Leben ein bisschen auskennen, ein bisschen bewandert sind, glaube ich, gar nicht erzählen. Aber ich glaube, wir müssen darüber reden, wie so eine Abtreibung passiert. Wir müssen den Menschen, die das fordern, ganz konkret die Frage stellen, was glaubst du denn, wie der Arzt das macht? Wie kriegt er das Kind da raus? aus dem Uterus. Was glaubst du, wie der Arzt sich dabei fühlt? Und was glaubst du, wie es der Mutter geht? Wir brauchen von dem Kind überhaupt nicht reden. Und das sind die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen. Das ist das, womit wir rechnen bei der Regierung, die wir im Moment haben. Und angesichts der momentanen Besetzung des Bundesverfassungsgerichts bin ich nicht sehr optimistisch, dass eine Verfassungsklage gegen die Streichung des 218 Aussicht auf Erfolg hätte.
Zurzeit kracht es ja gewaltig in der Ampelkoalition. Im Moment ist der Stein des Anstoßes das Heizungsgesetz aus dem grünen Wirtschaftsministerium. Kann sein, dass die Koalition daran zerbricht. Kann aber auch sein, dass man sich in diesen Zeiten der Krise auf weniger umstrittene Themen fokussiert. Und in dieser Koalition ist leider eines davon genau dieser Paragraph 218. Schon die Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen wurde von den Abgeordneten der Linken und der Liberalen gefeiert. Von letzteren sogar mit einem hochgeschmacklosen Tanzvideo. Gut möglich also, dass die Axt schon bald an diesen kleinen Schutzzaun für das ungeborene Leben in Deutschland gelegt wird. Also, um es kurz zu sagen, wir brauchen dringend den Heiligen Geist. Nicht nur für uns, sondern vor allem für die in unserem Land, die von allen guten Geistern verlassen sind. Unser Schlusslied heute handelt daher natürlich vom Heiligen Geist. Es ist ein amerikanisches Worship-Lied, Breathe on Us von Carrie Job. There is a shade.